Ho, 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 ho!
Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Freier Verkehr.
Genau, herzlich willkommen alle zusammen. Wir sind schon bei der letzten Folge für 2024 angekommen. Und wie in den letzten Jahren auch, haben wir beschlossen, dass wir heute das ganze Team von Freier Verkehr zusammensitzen, um unsere Weihnachtsfolge gemeinsam aufnehmen zu können.
Ganz richtig, Tabea. Und anders als in den letzten Jahren ist heute nicht das Thema Weihnachten und Zoll unser ausschlaggebender Punkt, sondern wir werfen einen Blick ins neue Jahr, ins 2025. Was für Themen uns da erwarten, werden wir gleich hören. Und die interessieren unser Praktiker und Praktikerinnen im Global Trade Management auf jeden Fall.
Mensch, Janine, 2025. Wir haben noch nicht mal realisiert oder ich habe nicht realisiert, dass 2024 einfach hier rasend schnell vorbeigegangen ist. Aber lasst uns doch mal tatsächlich auf 2025 uns konzentrieren. Dafür haben wir uns AIB-Experten in die Show geholt, die ganz unterschiedliche Blickwinkel auf Zoll- und Exportkontrolle haben. Und was für Top-Themen die Einzelnen uns hier vorstellen und die Auswirkungen, die Unternehmen damit sich haben, das verraten wir euch jetzt.
Ja, so ist es, Anna. Und ich würde sagen, nachdem alle vor Weihnachten eben im Stress sind mit Plätzchen backen, Glühwein trinken, Weihnachtsfeiern und Co., steigen wir direkt ein.
Genau, danke Jens. Wir begrüßen nämlich auch sofort unseren ersten Experten. Das ist der Uli Lison. Der ist bei uns Mitglied im Verwaltungsrat bei AIB und natürlich ist er auch ein ausgewiesener Global Trade Experte.
Hallo Uli, herzlich willkommen bei der Weihnachtsfolge von Freier Verkehr. Was siehst du denn für Themen, die 2025 die Menschen im Global Trade Management beschäftigen könnten?
Also ein Thema, und das haben wir, glaube ich, im Augenblick alle vor Augen, ist natürlich das Thema AI. Und das wird uns auch im nächsten Jahr beschäftigen. Es war auch auf der WCO-Tech-Konferenz in Rio im Herbst diesen Jahres auch natürlich ein Top-Thema. Aber ich möchte da fast schon einen kleinen Haken dran machen im Sinne von, darüber wurde schon viel gesprochen, es gibt Lösungen. Ich denke, das nächste Jahr wird in Sachen AI eher davon geprägt sein, wie können wir es denn jetzt wirklich nutzen? Ja, wie können wir es konkret nutzen in unserem Umfeld? Und was ziehen wir draus? Was lernen wir draus? Und ich glaube, dass da in AI auch einen Beitrag leisten wird im Sinne von, wir haben so wenig Fachkräfte, wir haben so wenig Menschen in unserem Umfeld und da kann uns eben auch AI helfen, uns zu entlasten. Nach vorne gerichtet, auch ins nächste Jahr, was vielleicht neu sein wird. Und das war auch ein Impuls, den ich mitgenommen habe aus Rio, also von dieser Tech-Konferenz von der WCO. Ich glaube, es war ein brasilianischer Zöllner, der das vorgetragen hatte, der dann geschildert hat, ja, wir überlegen uns beim brasilianischen Zoll, ob wir nicht aus den Daten, die wir hier sammeln von den Wirtschaftsbeteiligten, AI-basiert, etwas lernen können, dass wir dann den Wirtschaftsbeteiligten zurückgeben oder mit ihnen teilen. Und das war für mich ein neuer Gedanke, ein neuer Aspekt. Vielleicht sogar unter dem Dach Grenzen überwinden, dass man das Ganze eben auch sieht vor dem Hintergrund, welche Grenzen gibt es denn heute im Sinne von, wie organisiert der Public Sektor und wie organisiert der Private Sektor heute Zollprozesse und welche Daten liegen wo. Und dass man da auch Grenzen überwindet, das fand ich einen interessanten Impuls.
Wie siehst du das konkret? Glaubst du, gibt es hier schon, ich denke mal, das Erste, was stattfinden muss, ist wahrscheinlich ein Dialog. Wie sehr sind wir hier in der EU, hier in Deutschland dafür aufgestellt, dass das auch zu uns kommt quasi?
Genau der richtige Gedanke, den du gerade oder Ansatz, den du schilderst. Und so habe ich es dann auch mitgenommen von der Konferenz, dass ich sage, das beginnt eben mit Dialog, mit auch Impulsen, um einfach in Anführungszeichen auch neue oder in teilweise neue Denkräume aufzumachen. Ich denke, das betrifft auch die Art und Weise, wie wir jetzt, wenn wir mal auf die EU schauen, wie wir hier in der EU Entscheidungen, hätte ich mal im weitesten Sinne gesagt, herbeiführen, wie Wirtschaft wann wie beteiligt wird. Ich gehe jetzt nicht auf das ganze Verbandswesen ein, aber da stellen wir immer wieder fest, so ein richtiges Wir bei allem Verständnis, ja, und Wertschätzung, aber so ein richtiges Wir, glaube ich, haben wir noch nicht vor Augen. Und bezogen aber vielleicht auf eher Technologie, und das ist ja auch ganz stark unser Thema, bezogen auf IT, hatte ich mir eben auch überlegt, naja, dieser Wir-Gedanke, wo könnten wir denn oder sollten wir denn anders leben? Und natürlich sind wir dann beim Thema EU-Data Hub.
EU-Data Hub ist ein gutes Stichwort. Das ist ja dazu da, vor allem die Importströme ein bisschen auch in den Griff zu bekommen in Sachen E-Commerce. Wie sehr ist denn da das Zusammenspiel Wirtschaftsbeteiligte und Public Sector notwendig?
Genau da braucht es das Zusammenspiel. So will ich es mal erstmal formulieren. Der EU Data Hub möchte ja auch mit E-Commerce beginnen. Warum? Ich will es jetzt nicht zu pauschal beschreiben, aber es wird tatsächlich auf Zollverwaltungsebene, auf europäischer Ebene sehr wohl darüber diskutiert, wollen wir weiterhin, dass wir teilweise nahezu unkontrolliert Daten aus Asien erhalten. Ich reduziere es jetzt mal auf die Plattformen aus dem chinesischen Raum, wo wir immer wieder feststellen, was ist mit Produktzertifikaten, was ist mit Produkthaftung, was ist mit Gesundheitsschutz, was ist mit Verbraucherschutz. Und das ist ein Problem. Und das müssen wir auch mit IT lösen. Und das können wir nur mit IT lösen, wenn die Daten, die Erkenntnisse, die Daten, die vorliegen, der Wirtschaftsbeteiligten zusammenkommen mit den Erkenntnissen der Zollverwaltung. Das ist für mich genau der Punkt, dass wir sagen, wir erreichen nur hier ein höheres Maß an Effizienz, aber noch viel mehr auch an Sicherheit, wenn wir Daten gemeinsam, Datenräume gemeinsam verstehen. Und sich daran zu machen, um dieses gemeinsame höhere sozusagen Niveau an Sicherheit zu erreichen, das ist für mich eine Herausforderung. Mittlerweile spreche ich auch von einer Art Wettbewerbsgerechtigkeit. Also nicht nur Sicherheit, sondern die Waren, die hier verbracht werden, Stichwort Import, müssen einer Wettbewerbsgerechtigkeit sozusagen entsprechen. Und vereinfacht formuliert, die Wettbewerbsgerechtigkeit ist ja nicht da, wenn die Waren nicht den Verboten und Beschränkungen unterliegen, denen sie eben hier in der EU unterliegen. Ja? Und deswegen müssen wir daran. Und wir heißt für mich, wie geschildert, Grenzen, Hürden überwinden. Wir müssen gemeinsam, Public-Private-Sektor, uns daran machen, dieses höhere Maß an Wettbewerbsgerechtigkeit, an Sicherheit, an Effizienz gemeinsam zu schaffen und nicht wir machen uns Gedanken und die anderen machen sich auch Gedanken. Wir müssen uns die Gedanken gemeinsam machen. Das heißt, da muss es einen enger Austausch geben, eine enge Kommunikation, eine enge Zusammenarbeit zwischen Kommission, nachgelagerten Behörden und der Wirtschaft.
Uli, vielen Dank. Dann hoffen wir mal, dass das einen gemeinsamen Start oder ein gemeinsames Bestreben im nächsten Jahr gibt und
ja, cool,
wir gemeinsam dort alle vorankommen. Danke dir.
Bis dann. Ciao.
So, und jetzt kommen wir zu einem unserer Heroes, nämlich Customs Heroes, Steve Kunzelmann und Tabea. The stage is yours.
Genau, ich durfte mich nämlich mit Steve unterhalten. Hi Steve.
Hi Tabea.
Was ist denn dein Thema für nächstes Jahr?
Mein Thema ist tatsächlich, worauf sich viele Unternehmen mal ein bisschen konzentrieren sollten, vor allen Dingen, wenn sie in die USA importieren waren. Was passiert tatsächlich in den USA? Wir alle wissen leider, dass der Kollege Trump alles umsetzt, was er auch so von sich gibt. Haben wir aus seiner letzten Regierungsphase mitbekommen. Man darf davon halten, was man möchte. Es war ein klares Statement in den USA. Von dem her müssen wir uns darauf einstellen, wo wir schauen müssen, einfach für die Zukunft, wie können wir solche Geschichten als europäisches Unternehmen abfangen, umgehen oder auch Themen wirklich ein bisschen besser anpacken und professioneller dastehen.
Und was können Unternehmen jetzt schon machen, um sich darauf vorzubereiten?
Unternehmen können eigentlich jetzt schon drüber nachdenken, da manche Zahlen ja schon bekannt sind, natürlich noch nicht im Detail, aber was er umsetzen möchte, können Unternehmen wirklich darüber nachdenken. Macht es Sinn, Waren vielleicht analog der, ich nenne es jetzt mal Umgehungsstrategie der Chinesen, hier wirklich zu sagen, wir bauen unsere Produkte im Land zusammen, um dem Endprodukt, wo die Strafzölle drauf sind, hier wirklich entgegenzuwirken. Da ist natürlich eine reine Kalkulation, die man jetzt schon durchführen kann. Was bedeutet das, ein Standort in den USA, ein Dienstleister, ein Supplier, was auch immer, dort anzustellen, der das für einen tut? Können die Menschen das dort für überhaupt, solche Geschichten, und dann dagegen zu rechnen, was sind die Strafzölle am Ende des Tages dann von der Höhe her? Darauf kann man sich jetzt schon vorbereiten, um dann am Ende auch zumindest mal einen Plan A und einen Plan B zu haben, damit man dann flexibel agieren kann.
Und wie können die Unternehmen bei dem Thema aktuell bleiben? Wie kann man sich gut informieren?
Es ist tatsächlich so, ich bin kein Freund davon, aber leider muss ich so sagen, um da wirklich aktuell zu bleiben, da noch nichts Offizielles rausgegeben wird, er ist noch nicht Präsident, Wenn man wirklich aktuell bleiben möchte, dann darf man sich seine wilden Twitter-Kanäle anschauen. Da ist auch viel spannende Themen dabei, nennen wir es mal so. Aber dort hat er jetzt beispielsweise auch rausgehauen, dass er für Kanada und Mexiko Strafzölle erlassen möchte aufgrund von aus seiner Sicht unzureichender Grenzkontrollen bei Einwanderung und wo er über alle Produkte 25% Strafzölle draufschlagen möchte. Und leider, wenn man die Vergangenheit sieht, lässt er seinen Worten auch Taten folgen.
Okay, wow, das wird auf jeden Fall ein Thema sein. Das wird viele von uns nächstes Jahr beschäftigen. Vielen Dank für deine Einschätzung und schöne Weihnachten.
Wünsche ich dir auch. Bis dann.
Tschüss.
Ja, sehr, sehr spannend, was Steve uns hier erzählt hat. Und wir sind natürlich gespannt, wie es hier mit den Beziehungen zu den USA und dem ganzen Thema Importzölle und auch insgesamt Protektionismus weitergeht. Und das ist schon eine prima Überleitung zu unserem nächsten Gast, denn ich freue mich, Ulrike Jasper begrüßen zu dürfen, ausgewiesene Trade Compliance Expertin bei AIB. Und mit ihr hatten wir schon eine Folge dieses Jahr aufgenommen zum Thema Exportkontrolle. Und dieses ganze Thema Trade Compliance wird sicherlich auch in 2025 die Unternehmen sehr beschäftigen. Nicht wahr, Ulrike? Ein herzliches Willkommen.
Hallo und vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass das Trade Compliance Thema auch in 2025 ein wichtiges Thema für die Unternehmen in der EU, in Deutschland sein wird, dass sich da eben keine wirkliche Entspannung abzeichnet. Von daher, Exportkontrolle und auch das Sanktionsrecht werden weiter dominante Themen bleiben.
Was sind denn so die großen Treiber bei den Themen? Also sicherlich kann ich mir vorstellen, der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und eventuell auch die Wahl in den USA, das Ergebnis mit Donald Trump, der jetzt bald ins Amt kommt?
Ja, genau. Da denke ich, das sind die zwei wesentlichen Punkte. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat im Februar 2022 dazu geführt, dass viele Unternehmen plötzlich von heute auf morgen letztlich ganz intensiv sich mit Exportkontrollen, also mit Verboten, mit Genehmigungspflichten im Geschäftsverkehr mit Russland auseinandersetzen mussten, sich mit der Russland-Embargo-Verordnung auseinandersetzen mussten. Da haben wir zwischenzeitlich 14 Sanktionspakete. Diesem Jahr wird keins mehr kommen, aber ich gehe schon davon aus, dass es dann auch in 2025 mit weiteren Sanktionspaketen weitergeht. Und diese Sanktionspakete, die führen letztlich dazu, dass Unternehmen, die zwischenzeitlich auch gar keine Geschäfte mehr mit Russland machen oder vielleicht auch noch nie Geschäfte gemacht haben mit Russland, sich mit den Russland-Sanktionen, mit der Russland-Embargo-Verordnung beschäftigen müssen, weil da nämlich auch Regeln getroffen werden im Geschäftsverkehr mit anderen Ländern, mit anderen Drittländern. Man muss nur mal an diese No-Russia-Klausel denken, die eben Vertragsklauseln vorsieht. Es wird ab dem 26. Dezember 2024 für die Anhang 40 Güter weitere Prüf- und Dokumentationspflichten geben. Also da kommt, glaube ich, dann doch noch einiges auf die Unternehmen hier in der EU zu.
Und wie sieht es mit Amerika, mit USA aus? Die hat ja Protektionismus genannt. Siehst du das auch als Thema beim Reexportkontrollrecht?
Also beim Thema US-Reexportkontrollrecht haben wir in den vergangenen 4 Jahren, also unter der Biden-Administration, schon massive Verschärfungen im Geschäftsverkehr mit China gesehen. Der Halbleiterbereich, der Quantencomputerbereich wurde ganz stark eingeschränkt. Da gab es dann doch starke Kontrollen, die eben da das US-Reexportkontrollrecht extraterritorial wirkt, also auch für EU-Unternehmen gilt, die dazu umfassenderen Prüfungen und eben auch größeren Unsicherheiten geführt haben. Wenn man das Ganze jetzt auf die Trump-Zeit dann überträgt und da so einen Ausblick wagt, dann weiß ich nicht, ob sich da dann tatsächlich rechtlich so viel verändert. Von der Struktur her wird es wird das US-Re-Exportkontrollrecht gleich bleiben, gehe ich zumindest mal, hoffe ich zumindest mal. Was aber in der letzten Amtszeit von Donald Trump schon zu beobachten war, war, dass die Kommunikation mit den Behörden, mit dem BIS, dass die eben wesentlich schwieriger war als in den Amtszeiten von Obama und Biden. Und in dem Moment, wo man eben so ein extraterritorial geltendes Recht hat, ist es wichtig, dass man mit dem Gesetzgeber, und der sitzt nun mal in den USA, dass man damit auch mit dem auch in Austausch gehen kann, dass man da eben auch ein Verständnis schaffen kann, wie dieses Recht angewendet werden soll außerhalb der USA. Und das war eben zur ersten Amtszeit von Donald Trump praktisch gar nicht mehr möglich und war für die Unternehmen hier bei uns in Deutschland, in der EU, ein großes Problem.
Dann hoffen wir mal, dass es diesmal klarer kommuniziert wird, dass dann eine klarere Kommunikation stattfindet. Und dann, ja, bin ich gespannt, wie sich 2025 entwickelt. Ulrike, dir aber auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank und ganz, ganz frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr dann schon mal.
Ja, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
So, und bei mir ist jetzt Carsten Binte, der AIB-Experte, mit dem ich mich heute unterhalten darf. Sein Fachgebiet ist mitunter zollrechtliches Umfeld. Und da sage ich doch jetzt mal Hallo, Carsten, schön, dass du da bist.
Ja, moin Anna.
Wir haben 2024 hinter uns gebracht, 2025 steht direkt in den Startlöchern. Magst du uns ein wenig erzählen, was siehst du in 2025 in deinem Fachgebiet für Themen?
Ah, da kommen natürlich ständig ändernde wirtschaftliche, rechtliche Rahmenbedingungen auch im zollrechtlichen Umfeld auf die Wirtschaftsbeteiligten zu, wie eigentlich jedes Jahr. Und ich kann gar nicht alle Änderungen aufzählen in der Kürze, aber ich denke, es ist allen bewusst, dass es unumgänglich ist, die eigenen Zollprozesse regelmäßig auf Risiken und Chancen zu überprüfen. Risiken wie CBAM, Entwaldungsverordnung und all diese Themen, aber eben auch die Chancen zu sehen, die Potenziale zu sehen. Und da fällt mir natürlich ein Verfahren, um möglicherweise schneller, einfacher, sicherer, kostensenkender die Prozesse zu gestalten, die Nutzung der aus meiner Sicht noch oft unterschätzten zentralen Zollabwicklung an.
Oh ja, das ist ein Begriff. Magst du uns noch ein, zwei Details dazu erzählen? Was bedeutet denn zentrale Zollabwicklung?
Naja, die Kernidee der zentralen Zollabwicklung ist die, dass der Ort der Abgabe der Zollermeldung und der Ort der Gestellung voneinander abweichen. Also ich kann beispielsweise an meinem Produktionsstandort in Polen einen Verladeort in eine Bewilligung mit aufnehmen und dann in Atlas meine Zollanmeldung abgeben, meine Ausfuhrzollanmeldung mit dem Verladeort in Polen. Und damit gebe ich faktisch zukünftig nur noch mit einer Zollstelle, der überwachenden Zollstelle hier in Deutschland, meine Ausfuhranmeldung ab. Die Ausfuhrzollstelle stimmt dann alles Weitere mit den übrigen Zollstellen, zum Beispiel eben mit der polnischen Zollstelle ab. Und ich habe alle meine Daten zentral in einem IT-System.
Wie schätzt du das ein, Carsten? Wie sind wir denn hier in Deutschland damit aufgestellt?
Ah, die deutsche Zollverwaltung hat im letzten Atlas-Wartungsfenster Ende November in der aktuellen Atlas-Version 10.1.2 umgestellt auf das transeuropäische AIS-System und ermöglicht damit die Weiterleitung der in Deutschland abgegebenen Atlas-Daten zum Beispiel an die Mitgliedstaaten, an die Zollverwaltung in den abweichenden Mitgliedstaaten.
Das bedeutet, wir sind hier in Deutschland auf jeden Fall schon mal gut vorbereitet.
Wir sind sehr gut vorbereitet und im Zeitplan der Kommission.
Sehr schön. Was gibt es Besseres? Vielleicht ist das unser Weihnachtsgeschenk dieses Jahr, dass wir gut motiviert ins neue Jahr starten können. Carsten, ich denke, du hast für unsere Hörer auf jeden Fall schon mal einen guten Teaser gebracht. Wir freuen uns, wenn wir dich nächstes Jahr wieder als Gast bei uns im Podcast Freier Verkehr begrüßen dürfen. Bis dahin bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich wünsche dir, lieber Carsten, ganz, ganz schöne besinnliche Weihnachtsfeiertage und bis im neuen Jahr.
Lieben Dank, Anna. Merry Christmas.
Merry Christmas. So. Das war sie also, unsere letzte Podcast-Folge in 2024. Da kommt wohl einiges auf uns zu. Wir sind gespannt, wie es mit den Top-Themen unserer Experten weitergeht.
Genau, Anna. Und damit keiner die nächste Podcast-Folge verpasst, abonniert doch gerne unseren Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Dann bekommt ihr auch im nächsten Jahr unsere tollen Einblicke in die Global Trade-Themen.
Und wenn ihr gerade schon, wie Tabea erwähnt hat, am Abonnieren seid, empfiehlt uns doch gerne an eure Kollegen und Kolleginnen weiter, dass sie uns auch direkt abonnieren können. Und wenn ihr uns am Freien Verkehr-Team ein kleines Weihnachtsgeschenk machen möchtet, dann schreibt uns doch gerne eure Weihnachtsgrüße per E-Mail an podcast@aeb.com.
Genau, Janine. Oder worüber wir uns natürlich auch sehr freuen würden, wenn unsere Hörer und Hörerinnen einmal als Gast zu uns in die Show kommen. Und dazu auch gerne einfach eine kurze E-Mail an podcast@aeb.com oder einfach uns Hosts auf LinkedIn kontaktieren.
Aber jetzt zunächst einmal wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern eine wunderschöne, besinnliche Weihnachtszeit, ein frohes Fest und ich sage einfach nur Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Schöne Weihnacht und ein gutes neues Jahr.
Alle Kerstfest.
Schöne Weihnachten miteinander.